Angst vor Jobverlust. Das ist das heutige Thema unseres Podcasts. Mein Name ist Martin Juch und in der heutigen Sendung habe ich einen Gast, den Michael. Ich nenne bewusst nur seinen Vornamen, weil wir nicht möchten, dass bekannt wird, in welcher Firma er arbeitet, weil in seiner Firma gibt es gerade einen Jobabbau und daher bleiben wir beim Vornamen. Herzlich willkommen, Michael. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Bisher habe ich ja meine Podcasts alleine gemacht. Das ist ein Novum, dass ich das in Form eines Interviews mit dir mache.
Hallo, lieber Martin. Danke für die Einladung. Das Du ist mir sowieso lieber, ganz abseits von, was wollen wir dann im Detail sagen und was nicht. Ich freue mich auf den Talk, auf die Unterhaltung und auf deine Fragen.
Sag mal, bei euch gibt es gerade Personalabbau im Unternehmen. Hast du selbst Angst vor einem möglichen Verlust deines Jobs?
Also ich selber habe überhaupt keine Angst vor einem Jobverlust, weil ich irgendwann mal gecheckt habe vor Jahren schon, dass Angst einfach kein Motivator für mich ist, kein Antriebgeber, sondern etwas, was lähmt.
Hast du heute überhaupt noch Ängste? Kennst du das? Machst du dir Sorgen? Weil du wirkst ja sehr gelassen, sehr entspannt. Wir kennen uns ja jetzt auch schon längere Zeit. Du hast eine Familie, eine kleine Tochter, um die du dich sehr kümmerst. Und hinzu kommt, dass du ja natürlich berufsmäßig jeden Tag im Büro bist. Kennst du Ängste überhaupt noch?
Seit ich Papa bin schon. Da kamen wieder welche hinzu. Aber es fühlt sich anders an. Seit dem Tag, an dem mir klar wurde, dass im Ende jede Angst, die da ist, in einer Angst vom Tod endet, vom Nichtsein, habe ich irgendwie realisiert, dass Angst haben sinnlos ist. Ich weiß nie, was in der nächsten Sekunde passiert. Ich weiß nie, was nächsten Tag passiert. Das sind alles Erwartungen, die man hat ans Leben, Wünsche, irgendwelche Dinge. Aber ob das so kommt oder nicht, kann ich sowieso nie sagen. Also darüber mir den Kopf zu zerbrechen, das wäre schon fast Luxus jetzt mit meiner Tochter und einem Vollzeitjob. Und es ist einfach wirklich, das ist sinnfrei. Es bringt dich nicht weiter.
Michael, vielen Dank. Genau das ist es. Du hast es so schön auf den Punkt gebracht, sich zu ängstigen, Angst zu entwickeln, frisst enorm viel Energie. Dein ganzer Verstand ist nur noch damit beschäftigt, in das Maul der Schlange zu schauen. Man erstarrt und in diesen Zuständen kannst du auch niemals eine kreative Lösung finden für die Aufgabe, die zu lösen ist. Sie merken vielleicht schon, ich spreche niemals von Problemen. Weil machen Sie mal die Augen zu und sagen Sie sich selber, setzen Sie sich gerade hin, atmen Sie ganz in Ruhe durch. Durch Ihren ganzen Körper machen Sie die Augen zu und sagen sich leise, boah, dieses Problem oder diese Probleme habe ich jetzt. Stellen sich diese Probleme, mit denen Sie sich gerade beschäftigen, richtig vor, bildlich vor. Und dann beobachten Sie einmal, fließt Ihre Atmung dann noch frei? Wo drückt es in Ihrem Körper? Meistens ist es der Schulterbereich, der sehr schwer wird in diesem Fall. Und jetzt machen Sie mal eine andere Übung. Stehen Sie kurz auf, schütteln sich, machen sich locker, seufzen ein paar Mal. Übrigens war gerade im ORF ein Bericht, wie gut Seufzen ist. Ja, weil unsere Lungen dadurch nochmal anders gefüllt werden und ich kriege den ganzen Mist aus meinen Lungen heraus. So, jetzt seufzen Sie, setzen sich wieder hin, gerade. Atmen tief durch Und dann stellen Sie sich die gleichen Situationen vor, was Sie dort zu erledigen haben, was ansteht, wo Sie vielleicht noch gar keine Lösung haben. Diese Aufgabe habe ich vor mir oder diese Aufgaben habe ich zu lösen. Und jetzt spüren Sie in sich hinein, wie spürt sich das an? Ohne Sie zu kennen, vermute ich mal, es spürt sich leichter an, weil es liegt in der Natur des Menschen, dass wir gerne auch Aufgaben lösen. Und unser Geist, unser Verstand, also unser Verstand, möchte beschäftigt werden. Und dann knobeln wir. Wie viele Menschen gibt es, die, na, wie heißen die, Michi, wenn man so Bilder zusammensetzt? Puzzles. Puzzles, da muss man suchen, ah, das muss man lösen. Oder ich muss irgendwas reparieren und da muss ich überlegen. Ah, ich habe diese Aufgabe zu lösen. Aufgaben sind sehr viel leichter anzunehmen. So habe ich also schon mal eine erste Übung heute für Sie. Michi, wie ist es dir gelungen, weitestgehend angstfrei und sorgenfrei zu sein? Gibt es dort irgendeine Übung, die du weitergeben kannst?
Ich glaube, das ganze Leben ist eine Übung, ein Spiel. Ein Üben in sich einlassen, im Annehmen, im Akzeptieren. Die Situationen, die Aufgaben, die das Leben einem stellt, einfach wahrzunehmen und zu schauen, was bringe ich hier gerade mit, um das auch in einem philosophischen Sinne gut zu machen, was hier ist. Und was gibt mir der Moment auch gerade? Das ist immer ein Geben und Nehmen, das ist ein Austausch. Und du hast vorher so schön gesagt, da ist kein Raum mehr für Kreativität, wenn Angst da ist. Was ist denn Kreativität eigentlich? Das ist ja gar nichts, was von mir kommt. Ich bin nur offen für alle möglichen Lösungen da draußen. Ich sehe es so schön an meiner kleinen Tochter, wenn sie spielt. Sie probiert sich einfach aus, ohne Angst zu haben, was da für ein Ausgang ist. Sie probiert, sie spielt, dieses Spielerische zu behalten. Das ist eine Übung, die man machen kann. Dinge nicht verkrampft zu versuchen, nicht erzwingen zu wollen. Am einfachsten fällt es mir, beim Beobachten meiner Tochter daran erinnert zu sein. Aber natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man es vergisst. Kein Mensch, glaube ich, würde mich interessieren, wie es dir geht mit Angst, Martin. Glaube ich, hat das so verinnerlicht, dass es in jedem Moment beherrscht. Meine Momente, wo ich es vergesse, sind dann oft, wo es dann auch um die Sicherheit meiner Tochter geht, wo es auch um größere Fragen der Sicherheit, Versorgungssicherheit geht. Du hast mich gefragt, ob ich Angst davor habe, meinen Job zu verlieren. In dem Sinne nicht, für mich gar nicht. Aber wenn ich dann so an meine Rolle als Vater denke und ich muss ja der Ernährer sein, diese Bilder, die da kommen, ich muss für die Versorgung da sein, dass da nichts fehlt, da merke ich es doch immer wieder, dass sich da Gedanken einschleichen, wo dann schon wieder mal kurzfristig Angst da ist oder Sorge oder unnötige Gedanken, die mich hemmen, den Fluss zu spüren und meines einzubringen.
Wobei, du hast dich ja schon bevor deine Tochter auf die Welt kam, weitestgehend aus diesem Angstfeld gelöst. Ich komme gleich nochmal auf deine Rolle als Vater und Ernährer zu sprechen. Ihr lebt ja ein sehr traditionelles Rollenbild oder Familie. Deine Frau ist ein wenig berufstätig, du bist voll berufstätig und gleichzeitig kümmerst du dich halt eben auch sehr viel um die Familie und das Kind, weil du bist ein Familienmensch, so habe ich dich halt eben auch kennengelernt. Was war der Anlass? Du warst ja früher auch eher ängstlich, vorsichtig, sehr überlegt, mache ich das, zweifelnd. Und irgendwas hat sich aber gedreht bei dir. Was war der Anlass? Wo war der Punkt oder der Zeitpunkt, wo du plötzlich gesagt hast, das will ich so nicht mehr. Da möchte ich Das möchte ich weghaben aus mir. Und wie hast du es gemacht?
Es war eine andere Erkenntnis. Es war kein, ich will es weghaben aus mir, sondern die Erkenntnis, das bin ich nicht. Andere Perspektive. Es war einfach irgendwann genug. Es war genug Schmerz, es war genug Leid, Es war auch dieses Mitleiden, sich ständig Sorgen machen, auch um sehr nahestehende Personen vor allem, wo eigentlich Raum für Liebe sein soll, Raum für Lebendiges. Ja, was ist Leben, was ist lebendig? Das ist auch Unvorhersehbarkeit per se. Ja, nicht wissen, was da kommt, dieses Loslassen können. Und als ich in einer Trennungssituation war, das ist jetzt schon lange her, das ist im Sommer 2013 gewesen, habe ich plötzlich zum ersten Mal Liebe gespürt. Nämlich als ich diese Frau damals losgelassen habe. Davor war das eigentlich ein Abhängigkeitsverhältnis, eine vielleicht auch Obsession, da kann man viele Namen finden. Es war auf keinen Fall eine reine Liebe. Erst im Moment, als sie weg war und sie ist nicht gestorben, aber es hat sich so angefühlt, als würde ich sterben oder sie oder ist überhaupt tot. Aber als dieses Loslassen dann plötzlich da war, war noch eine viel größere Emotion, Liebe da. Und dann plötzlich auch meinen Eltern gegenüber, sich nicht mehr ärgern, wenn die streiten und sich dafür verantwortlich fühlen oder nicht mehr mitkämpfen, nicht mitleiden, sondern mit Gefühl sehen, wie sie sind, sie so sein lassen. Und damit selber im Reinen sein, den eigenen Rucksack abgeben, verlieren regelrecht. Das habe ich erlebt. Und dieses radikale Erlebnis, überall diesen unnötigen Schmerz einfach loslassen zu können, weil man erkennt, das ist nicht man selbst. Das hat mir da die Augen geöffnet, mir geholfen, einfach mein Leben anders zu bestreiten, aus einer anderen Perspektive zu sehen, keine Angst mehr zu haben oder weniger Angst zu haben.
Michi, du sprichst mir so aus dem Herzen heraus. Und bevor ich deine Frage beantworte, ob ich heute noch Angst verspüre, möchte ich erst noch mal ein paar Punkte aufgreifen, die du eben angesprochen hast. Das ist eine extrem schöne Haltung. Das Leben ist mein Lehrmeister. Und wenn sie das annehmen und nicht mehr sagen, das ist eine schlimme Situation oder das ist dramatisch oder sofort in die Bewertung hineingehen. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo die Befindlichkeiten extrem hoch sind und die Erregungszustände dementsprechend auch, das schießt ja sofort ab. Ja, nehmen Sie das Leben als Lehrmeister. Aus jeder Situation können Sie etwas lernen für sich. Und der Mensch ist das einzige Lebewesen. Also ich kenne kein anderes Säugetier, welches die Fähigkeit hat, sich selbst zu hinterfragen. Und mir ging es ähnlich wie dir. Vor 1735 irgendwann kam dann mal bei mir, bin ich das überhaupt noch? Also ich konnte mich selbst nicht mehr ausstehen. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein, dass ich das bin, das soll das Leben sein. Und es gab damals auch mehrere Situationen in meinem Leben, die gehäuft kamen. Und ich eine extrem kurze Lunte hatte und ich konnte von null auf nichts auf 180 sein und herumbrüllen und mich aufregen. Und aus der Angst heraus setzt du immer Handlungen, immer Aktionen, die für beide Parteien schädlich sind. Für die andere Partei als auch für dich selbst. Das immer wieder überdenken, wenn wir uns mit dieser Thematik Angst beschäftigen und wenn wir aus hohen Erregungszuständen, und Angst ist ein hoher Erregungszustand, wenn wir aus dem heraus handeln, dann entsteht Schmerz, nicht nur in der Welt, sondern auch bei dir selbst. Genau. Das andere ist, wo du sagtest, Kreativität ist Offenheit. Und das ist das, was ich auch so open-minded sein. Ich bin ganz offen. Und wenn wir in Autobiografien von bekannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schauen, die erzählen ganz, ganz häufig die besten Durchbrüche, die besten Ideen hatten sie gehabt, als sie irgendwas anderes gemacht haben. Sie haben sich nicht mit der Thematik beschäftigt, nicht mit der Aufgabe, die es zu lösen galt, irgendwas. Und dann ist man offen, man ist in einem anderen Zustand, man ist gelassen, ruhig, atmend, macht irgendwas anderes, bastelt, repariert, putzt das Haus oder das Auto oder. Und plötzlich sind die guten Ideen da. Man weiß nicht, woher kommen sie. Ein CEO erzählte mir einmal, als wir über dieses Thema sprachen, über Kreativität, Ideen, Intuition, dass er eine Entscheidung getroffen hatte, und er konnte sich nicht erklären, woher sie kam. Er hat einfach nur gespürt, das ist jetzt die Entscheidung, die habe ich jetzt zu treffen. Er hatte keine Erklärung und er hat keine Begründung dafür gehabt. Und dann habe ich gefragt, wie haben Sie denn das Ihrem Team erklärt? Da hat er gesagt, ja, er hat sich einfach eine Erklärung, eine Begründung, eine Geschichte einfallen lassen, weil die hätten ihn für gaga erklärt, wenn er gesagt hätte, das habe ich gespürt und jetzt habe ich es gemacht. Wir möchten alle Intuition und Kreativität in Unternehmen reinbringen, aber Kreativität, wie du sagst, ist Offenheit. Und das, was dann kommt, und wo ich sage, ja, das mache ich so, das kann ich dann nicht mehr erklären und begründen, weil es nicht aus dem rein rationalen Verstand kommt, sondern es kommt aus einer anderen Ebene, auf die wir keinen Zugriff haben, aber die Zugriff auf uns hat, wenn wir es zulassen.
Die durch uns wirkt. Genau, die durch uns wirkt. Die Offenheit, die man an den Tag legt, wenn es um Kreativität geht, macht einfach ein Tor auf, dass sich alle Möglichkeiten, die da draußen sind, diese Aufgaben, die uns das Leben stellt, einfach zu bewältigen. Und dann, das ist wie im Fluss zu sein, beschreibt so schön. Man spürt, was es braucht, was man dazu beitragen kann, um etwas entstehen zu lassen, das sowieso entstehen will. Warum und nicht umsonst sind große Entdeckungen oft auch parallel in der Menschheitsgeschichte passiert. Wir sehen so oft, dass große Entdeckungen 2-3 Mal parallel entstanden sind, weil das wollte da entstehen, die Zeit war reif. Und diese Menschen, durch die es passiert ist, die waren nicht alleine dran am Tüfteln. Jeder für sich, vielleicht auch auf ganz andere Weise, hat genau Zugang zugelassen und hat es in die Welt gebracht. Geboren in die Welt, könnte man sagen.
Danke, Michi. Das andere ist, du hast über dieses Loslassen gesprochen. Und in dem Augenblick hast du Liebe gespürt in der Trennungsphase. Ich habe ähnliche Prozesse. Bei mir ging es nicht gleich um das große Kaliber, die große Liebe, sondern bei mir ging es in erster Linie darum, es war eine willentliche Entscheidung, ich kämpfe nicht mehr. Ich kämpfe nicht mehr mit dieser ego-besetzten, ängstlichen Stimme in meinem Kopf, die mir sagen wollte, wie ich sein sollte, wie ich mich zu verhalten habe, die entschieden hat, was richtig und falsch ist, die ganz viel Bewertung hatte, ganz, ganz viel Erwartungen. Und erst über diesen Weg bin ich dran gekommen an das, was wir letztendlich nicht mit Worten beschreiben können, diese allumfassende Liebe, aber das ist mehr so eine Liebe und Hingabe zu diesem Leben, weil das ist dermaßen toll, großartig, egal durch, ich habe das auch im Nachhinein, ich bin in meinem Leben ja durch viele Tiefen marschiert und dann erst in der Tiefe habe ich erkannt, welche Gnade es ist, hier auf dieser Welt zu sein, dass ich das alles erleben darf. Und in dem Erkennen, da kommt dann Resilienz. Und wo du vorhin auch ansprachst, wenn du loslässt, erkennst du plötzlich deinen eigenen Wert, deine Einzigartigkeit, dass du ein Unikat bist. Und gleichzeitig bist du nichts Besonderes, gar nichts, aber du bist einzigartig, du kooperierst mit den anderen und wie Kinder, wir dürfen wieder spielen. Es ist alles so starr geworden und das tut uns schon lange nicht mehr gut. Und wir tun uns so wahnsinnig schwer, diesen Shift im Kopf zu machen.
Genau das ist es, Martin. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich habe ja vorher gesagt, da war plötzlich ein Gefühl von Liebe. Liebe ist so ein besetztes Wort leider auch. Formulieren wir es um, es ist eigentlich Offenheit gewesen. Ein sich plötzlich öffnen für, nämlich zu sehen, ich war da in Trennung, ich bin am selben Tag ausgezogen, also ich hatte kein Zuhause mehr im eigentlichen Sinn. Ich habe gewusst, da passe ich nicht mehr hin, das bin ich nicht mehr, da ist ein Ende da. Dann war ich Couchsurfen bei Verwandten, da habe ich auch irgendwie nicht richtig hingepasst, da war ich auch irgendwie ein Fremdkörper. Dann bin ich nach Hause gefahren zu meinen Eltern, wo ich aufgewachsen bin. Das hat sich auch alles sehr komisch angefühlt, da war ich auch nicht mehr zu Hause. Und irgendwie ist mir gedämmert in diesen Tagen, ich war nirgends mehr zu Hause und plötzlich war ich überall zu Hause. Diese Auflösung, dieses nicht mehr, das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich nicht, zu erkennen, dass man überall sein kann. Das war der Shift.
Gleichzeitig hast du in der Rolle als Alleinernährer und Vater doch noch irgendwo so ein bisschen Angst. Was wäre denn, wenn du die Rolle aufgibst? Oder, naja, die Rolle hast du ja. Die nimmst du ein. Aber du bist ja weitestgehend durchtränkt von Urvertrauen, weil es hat ja alles funktioniert bei dir. Du machst den Job, den du wahnsinnig gerne machst, mit Hingabe, jeden Tag mit Freude, herausfordernd, was man im klassischen Sinn als erfolgreich ansehen würde. Bravo, Applaus, Applaus, Applaus. Und das hast du alles erschaffen aus einem Zustand heraus, wo du angefangen hast, das alte Bild von dir loszulassen und wo ein neues Ich entstanden ist. Und trotzdem gibt es ein Gummiband noch, was dich zurückknallt in dieses alte Muster hinein. Faszinierend. Schön zu hören, dass du da auch nochmal eine Aufgabe hast, die du lösen darfst.
Das ist nicht nur ein Gummiband, das sind viele, vielgestaltige Gummibänder. Und du hast gefragt, was wäre, wenn ich diese Rolle aufgebe? Das ist etwas zum Beispiel, das ist etwas Undenkbares für mich. So ein kleiner Bereich. Da kann ich es nicht umsetzen in diese Offenheit, die da auch möglich wäre. Weil ich mir denke, Verpflichtung, nein, meiner Tochter soll es gut gehen und es kann ihr nur mit mir gut gehen. Das ist Bullshit, wenn ich darüber meditiere, wenn ich mich darauf einlasse, auf diesen Gedanken. Ich kann wieder nur jeden Tag von Neuem schauen, wo führt mich meine Freude hin, was brauche ich auch im Leben, weil es ist nicht nur die Rolle des Vaterseins. Vielleicht würde ich mich so furchtbar ärgern die ganze Zeit und Wut empfinden, wenn ich mich eingesperrt fühle und nicht das tun kann, was die Welt mir auch an Aufgaben gibt, wenn ich gleichzeitig eine Vaterrolle innehabe. Und vielleicht müsste ich Platz machen für jemand anders und diese Rolle aufgeben. Nur das ist etwas völlig Undenkbares. Zumindest aus jetziger Sicht. Ich habe auch nicht diesen Leidensdruck, diese Wut. Ja. Aber wenn das zu groß werden würde, müsste ich mir die ehrliche Frage stellen. Wäre es nicht besser auch für Ava, für die ganze Situation hier loszulassen und etwas anderes zu machen? Selbst das.
Also ich war ja auch alleinerziehend mit meiner Tochter. Und ich wurde mal gefragt, ob ich denn mich auch mal hier und da sorgen würde um meine Tochter oder Angst haben. Und das fing schon auf dem Spiel. Ich war mit ihr halt sehr viel auf dem Spielplatz. Und da gibt es ja diese Klettergerüste mit diesen Seilen drin. Und Kinder haben die Gabe, wie kleine Äffchen, greifen die richtig dran. Und ich stand dort unten und sie, Clara, kletterte dort also hoch. Ein paar Mal so habe ich geschluckt. Aber ich habe nie was gesagt, weil ich dachte, ich verunsichere sie damit ja nur, mit meiner Sorge, dass sie eventuell fallen könnte. Und wenn es passiert, naja, dann wären wir auch eine Lösung finden, wie es weitergeht, aber nicht drüber nachdenken. Und dann gab es Eltern auf diesem Kinderspielplatz, die Vorsicht, pass auf. Und die Kinder wurden dann unsicher. Und diese Angst, Eltern merken das oft nicht, auch wenn sie selber sich Sorgen machen um den Job oder Sorgen um die eigenen Eltern, weil sie vielleicht pflegebedürftig sind oder Sorgen um irgendetwas. Kinder spüren das, dass auch wenn sie das hinter verschlossenen Türen mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin durchbesprechen, Kinder spüren das, da ist einfach eine andere Stimmung im Hause. Und Clara hat bei mir auch Phasen erlebt, wo es wirklich schwierig war. Und sie hat es gespürt und habe ich das angesprochen, halt eben mit Kinderworten. Ja, ist gerade für den Papa herausfordernd. Aber uns geht es fein. Aber du hast recht. Und dann habe ich mich auf sie eingelassen. Und dann war alles wieder draußen auf dem Kopf. Sie war meine beste Lehrmeisterin, um aus dem Sorgendenken herauszukommen, weil ich mich auf sie eingelassen habe. Und ich habe, wie du auch vorhin so schön sagst, den Widerstand einfach aufgegeben. Und so können wir lernen, tagtäglich gibt es rechts und links genügend Lehrmeisterinnen und Lehrmeister. Musste kurz unterbrechen, weil ich gerade mich verschluckt habe und einen Hustenanfall hatte. Also das Leben bringt uns permanent Lehrmeister und Lehrmeisterinnen hervor. Lernen wir sie anzunehmen, keinen Widerstand aufzubauen. Das Alter ist völlig egal. Wir müssen uns verabschieden, dass wir Eltern alles besser wissen. Gleichzeitig habe ich aber auch versucht, meiner Tochter Leitlinien mitzugeben. Und irgendwann habe ich zu ihr mal gesagt, du Klärchen, ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Mea culpa, aber ich habe immer versucht, das Beste zu machen, was mir in diesem Augenblick möglich war. Mehr war nicht drin. Aber das, was ich dir gegeben habe, habe ich mit Hingabe gemacht. Und sie sagte dann so, nee, worüber ich mir eigentlich Gedanken machen würde. So, passt doch alles. Das sind wir Erwachsenen dann vielleicht hinterher. Es war schon so, es gab auch mal Neins und klare Grenzen. Und ich merke, wir Menschen brauchen ja auch Grenzen. Auch wir haben manchmal rote Flaggen zu setzen und zu sagen, da geht's nicht rüber. Das ist aber in mir drin, je mehr sie in ihrem eigenen, wenn sie ihren eigenen Wert erkennen, ohne ein genaues Bild davon zu haben. Aber wenn sie so in sich spüren, ja, das ist mein Wert. Das schätze ich, das mag ich, das pflege ich. Wieder, ohne etwas Besonderes zu sein, setzen sie durch diese innere Haltung schon klare Grenzen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist heute, ich brauche nicht sagen, keiner übertritt mehr irgendwelche Grenzen bei mir. Aber das hat etwas mit meinem eigenen Entwicklungsprozess zu tun.
Wenn du von Wert sprichst, Martin, der Selbstwert, das war auch so ein Geschenk auf dieser Reise, zu erkennen, dass der von nichts abhängig ist, dass der unantastbar ist und dieses auf der einen Seite ein winziges Sandkorn im unendlichen All zu sein und einfach völlig unbedeutend, völlig sinnlos auch hier zu sein, eine völlige Sinnfreiheit anzunehmen und gleichzeitig aber einzigartig und zwar völlig unendlich einzigartig zu sein, weil schon Einstein hat gesagt, es gibt keine Gleichzeitigkeit, es gibt keine zwei identen Perspektiven, es ist physikalisch unmöglich in diesem Universum. Ja. Also jeder ist völlig einzigartig und das ist kein Widerspruch. Und das zu erkennen und zu leben zu lernen, das bedeutet auch Unsicherheit leben zu lernen. Weil diese einzigartige Perspektive, die man hat, das kann dir kein anderer sagen, geh dahin, mach das, so soll es so sein, so ist richtig, so ist falsch. Das ist immer völlige Unsicherheit, die man zulässt. Dann kann man seinen Weg gehen.
Das ist natürlich eine enorme Herausforderung für HR-Abteilungen in Unternehmen, lauter einzigartige Individuen zu haben. Und wir versuchen ja gerne, alles zu normieren. Wir haben die Normen für Nägel, wir haben die Normen für Klopapier, wir haben die Normen bereits für Menschen. Das schränkt uns ein, das macht uns krank, das macht uns auch wütend. Wir spüren dann diese Hilflosigkeit. Das würde heute das Thema sprengen. Es geht darum, keinen Widerstand aufzubauen, aber im Kopf innerlich frei zu sein und trotzdem mit diesen vielen Normierungen, die da kommen, umzugehen, aber sie bitte, bitte nicht mehr ernst nehmen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Das ist wie Don Quixote. Wie, also nur ein Beispiel. Also seitdem ich auf der Welt bin, wird von Bürokratieabbau geredet. In jeden Wahlen steht ein großes Plakat an den Straßen, wir brauchen jetzt Bürokratieabbau. Es passiert genau das Gegenteil. Ich habe das mal recherchiert, wie viele Zehntausende von Gesetzen es auf EU- und auf nationaler Ebene gibt. Und es kommen ständig neue dazu. Und eine Regierung ist immer dann ganz fleißig, wenn sie ganz viele neue Gesetze geschaffen hat. Ja. Und das ist es. Ja, wir müssen damit umgehen in einem kleineren Rahmen. Und da fängt es fängt erstmal bei mir an, dass ich die Unsicherheit zulasse, dass ich die Unsicherheit akzeptiere, annehme, umarme und dass ich zwar dieses normierte und dogmatische Denken sehe da draußen, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Du machst eben gerade eine schöne Handbewegung. Man meandert dann. Man geht mit dem Fluss mit dem Leben mit und dann sind Herausforderungen und Unwägbarkeiten auch kein Drama mehr. Wenn ich also mitgehe mit dem Leben, dann habe ich natürlich auch keine Kontrolle mehr. Muss ich auch abgeben, aufgeben, freigeben. Viele Menschen tun sich sehr schwer damit, weil wir uns ja Systeme geschaffen haben, wo kontrolliert wird. Alles wird kontrolliert. Ich wüsste nicht, was heute nicht mehr kontrolliert wird. Wie ist es bei dir? Kontrollierst du noch sehr viel in deinem Leben? Kontrollierst du dich selbst? Kontrollierst du deine Handlungen, deine Worte? Beschäftigt dich das noch?
Also Kontrolle, ich ertappe mich immer wieder dabei, Dinge noch kontrollieren zu müssen oder zu wollen in verschiedensten Situationen. Und dann schenkt mir das Universum Begegnungen, Situationen, oft auch sehr spontan, kurz hinter diesen Momenten, sehr zeitnah, wo ich mich erinnere, dass jede Kontrolle einfach nur ein Einschränken ist. Ein irgendwas in Kasteln, in vorgefertigte, vorgeplante, so muss das sein, so will ich das, in etwas Gezwungenes ist. So wie man es in einem schönen Bild vom Fluss, du hast vorher von dem Flussbleiben gesprochen, auch sieht, wenn man einen Fluss begradigt, wie sehr man da das Leben rausnimmt, diese zufälligen, spontanen Meanderungen, Kreiselbewegungen, jede Barriere, die in einem Fluss ist, der natürlich fließt, gestaltet den Fluss mit, sag mal einem Stein, dass eine Barriere ist, der ist einfach Teil vom Fluss. Und dann fließt der Fluss halt ein bisschen anders. Da ist Leichtigkeit und solange man die Leichtigkeit im Sein spürt, stimmt's und da ist keine Kontrolle.
Und wir sehen es ja auch, wir haben die Erfahrung gemacht, die Flüsse, die begradigt worden sind, das sind diese Hochwasser-Risikogebiete. Und an vielen Stellen versucht man, diese Begradigungen wieder zurückzunehmen, damit der Fluss meandern kann, mitgehen kann und dass er Flächen hat, um sich auszudehnen bei sehr viel Regen und dann zieht er sich halt eben wieder zurück. Das ist eine hohe Aufgabe, diese Kontrolle abzugeben. Und jetzt möchte ich kurz diese zwei Fragen von dir beantworten, ob ich noch Angst habe oder auch in deiner Ausführung impliziert, ja, ob ich noch etwas unter Kontrolle habe. Ich darf für mich heute in Anspruch nehmen, dass ich zu Prozentzahlen nehmen, würde ich sagen, zu 95% angstfrei bin. Sie kommt manchmal als mentales Konstrukt noch hoch. Und dann weiß ich aber, dass mein ängstliches Ego sich gerade mal aus seinem Urlaub meldet und möchte gehört werden, aber ich höre es heute nicht mehr. Ich weiß sofort, es ist nicht real. Es ist nur etwas in meinem Kopf, was mich aufhalten soll. Und dann mache ich natürlich auch nochmal explizit meine Atemübungen oder ich mache halt eben ganz spezielle Meditationen. Das geht heute ratzfatz. Und dann bin ich wieder draußen. Und was die Kontrolle angeht, die habe ich zu 100% aus meinem Leben abgegeben. Weil ich weiß, ich kann nichts kontrollieren. Es stimmt nicht ganz, muss das einschränken. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, sind meine Gedanken. Wo will ich hindenken? Denke ich mich in ein Drama hinein? Denke ich mich in Worst-Case-Szenarien hinein? Denke ich mich in die Angst hinein? Denke ich mich in die Sorge hinein? Denke ich mich in die Erwartungen hinein, die ich an mich oder an andere habe? Das ist das Einzige, was ich wirklich unter Kontrolle habe, um dem Verstand da oben zu sagen, hör sofort, also besser gesagt diesem ängstlichen Ego, ich nenne ihn ja oft auch den Kobold, dem sage, passt nicht, stimmt nicht, hau ab, geh raus. Aber das habe ich unter Kontrolle. Wie denke ich über mich und wie denke ich über das Leben? Und wie du sagtest, das ist ein Prozess. Das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Aber es macht das Leben sehr viel leichter, sehr viel einfacher. Du spürst auch sehr viel mehr Lebensenergie und Kraft in dir, um die Herausforderungen des alltäglichen Lebens leichter meistern zu können.
Ja, Martin, muss ich dich kurz unterbrechen, wenn du sagst, das kannst du kontrollieren. So von meinem Gefühl her ist es nicht einmal das, wo ich Kontrolle habe, sondern ich muss wirklich akzeptieren, dass ich nichts, was da passiert, von vornherein kontrollieren kann. Aber so ein bisschen anders formuliert wie du, ich kann meine Reaktion darauf kontrollieren. Ja, genau das ist es. Also ja. Ich kann nie sagen, ich kann Erwartungen haben, ich kann erkennen, dass ich Erwartungen habe und dann kommt wieder irgendwas in einem anderen Gesicht daher. Aber in jedem Moment, der da kommen mag, egal was da kommt, kann ich kontrollieren, wie ich darauf reagiere, ob ich es eben annehme, ob ich zulasse, das, was ich gerade geben kann, auch zu geben, das, was ich gerade kriege, anzunehmen. Das kann ich immer versuchen. Das habe ich unter Kontrolle, wie ich darauf reagiere. Und da kann ich die Richtung mitgestalten. Ja.
Sehr, sehr schön formuliert. Ja, genau das ist es. Warum ich gesagt habe, das mit dem Kontrollieren der Gedanken, das ist am Anfang, wenn wir damit beginnen, total neu für uns. Da habe ich mich quasi zu zwingen, nicht an das Negative, nicht an die Schwierigkeiten, nicht an die Worst-Case-Szenarien zu denken.
Und wie tust du das, Martin? Du denkst ja nicht bewusst dran, da ich denke jetzt nichts Negatives, sondern du konzentrierst dich auf das Gute. Und wenn die negativen Gedanken kommen, die du ja nicht von vornherein wegkontrollieren kannst, dann werden die einfach immer leiser, oder? Weil du dich... Oder wie machst du das?
Ja. Also erstmal ganz kurz zur Neuroforschung. Wir sind groß geworden mit diesem Konzept von Angst. Pass auf, wenn du rausgehst. Die Mutter hat Angst, wenn der Sohn, der gerade, oder die Tochter, die gerade den Führerschein gemacht haben, sich ins Auto setzen. Ja, und dann kriegen die 100.000 Verhaltensregeln, wie sie fahren sollen und wann. Als ob die dadurch was kontrollieren könnten, die Eltern. Nada, null. Also wir werden großgezogen. Das ist ein neuronales Programm, was im Gehirn verankert ist. Und wenn ich anfange, ein neues neuronales Programm aufbauen möchte, welches Angstfreiheit ist, dann habe ich am Anfang mich zu konzentrieren, wenn diese negativen Gedanken oder destruktiven Gedanken kommen, sie mit meinem Mind abzuschalten und meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu fokussieren. Atmung, wie gesagt, hilft dabei, um rauszukommen. Und dann kann man erst einmal lernen zu Beginn, wenn man durch die Stadt, durch den Park, durch den Wald geht, ich lausche jetzt auf die Vögel oder ich beobachte ganz genau die Blätter im Wind rauschen oder ich beobachte ein Liebespaar oder.
Also im Endeffekt sagst du, es ist ein sich darin üben zu erkennen, was ist und was nicht ist, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und Gedanken sind von Konditionierung geprägte Muster und das kommt in dir hoch und das ist in dem Moment keine Realität. Das ist irgendwas Altes, vermixt mit irgendwas, was gerade da ist, aber es ist irgendwas nicht, was gerade wirklich real ist, was gerade passiert.
Ja. Bei mir ist es heute so, dass ich sehr häufig gar nichts denke. Also ich gehe raus zum Einkaufen, ich denke an nichts oder manchmal sitzt mir ein Freund, eine Freundin gegenüber und die fragt mich, woran denkst denn du gerade? Und ich so, nichts, leer, atme, freue mich dir zuzuhören oder der Musik zu lauschen oder. Das ist aber Training gewesen. Ich habe eine neue neuronale Verbindung aufgebaut. Und was du sagst, ich habe die Kontrolle über meine Reaktionen. Das sehr wohl. Und das ist das, was ich emotionale Reife nenne. Und ein Großteil der Menschen, die werden alt, sie sind aber emotional nicht reif. Und in meiner Zeit, als ich Unternehmen saniert habe, habe ich oft gesagt, wir müssen keine Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater einstellen, wir müssen Kindergärtner und Kindergärtnerinnen hier reinholen, weil das ist ein einziger Kindergarten, das ist ein Spielplatz von Befindlichkeiten. Und das frisst wahnsinnig viel Energie und dann, da braucht man ja viel Brennstoff, damit hinten noch was Vernünftiges herauskommt. Und das sollte Aufgabe sein, in den Unternehmen mal hinzugehen und zu sagen, so komm, wir hauen mal diese Befindlichkeiten raus. Wir erlauben uns ein emotional reifes Unternehmen mit emotional reifen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu werden. Die sind nicht mehr so leicht steuerbar, aber sie werden sehen, es kommt eine andere Stimmung, eine andere Energie in ihr Unternehmen.
Und am Ende auch eine andere Wertschätzung.
Ja, nicht nur Wertschätzung, sondern Wertschöpfung.
Danke. Buchstabendreher, genau das meinte ich. Danke, Martin.
So. Ich denke, wir sind jetzt ans Ende unserer Sendung angekommen. Lieber Michael, das war so schön, so spannend. Und wir besprechen das gleich. Das würde ich sehr gerne mit dir wiederholen, weil du mich auch inspirierst, anders zu antworten, als wenn ich alleine vor dem Mikrofon sitze. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Michael. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihnen alles Gute und erinnern Sie sich daran, Sie sind einzigartig und wie heißt es in diesem schönen Monty Python-Lied? Look on the bright side of life.
Danke, Martin, es wäre mir eine große Freude.